Du bist der Fieber sozusagen.
Ich bin der Fieber. Warum bin ich denn der Fieber?
Du fiebst nicht.
Dann fieb ich. Warum fieb ich?
Du fiebst. Also jetzt ist fiebfrei.
Jetzt ist fiebfrei, ja, das ist geil.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast aus der Göttinger Podcast Manufaktur an der Unimedizin in Göttingen. Mein Name ist Ingmar, ich sitze hier zusammen mit
Steffen
und
Clemens,
also eigentlich ein gewohntes Trio, zumindest alles Namen und Gesichter und Stimmen, die man schon aus vorherigen Episoden kennt.
Steffen, der Zahnarzt, erinnert euch.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Klar, jederzeit. Es ist Freitagabend, wir haben viel zu viel Gummibärchen gegessen und viel zu viel Mate getrunken und festgestellt, dass es ein sehr...
Healthy Lifestyle auf jeden Fall bei uns.
Genau, das ist der anästhesiologische Weg. Und wir müssen uns so ein bisschen entschuldigen, dass jetzt ein relativ langer Hiatus war, was die Aufzeichnung von Episoden angeht. Es war irgendwie Urlaub, der natürlich, wie es sich gehört, leicht versetzt war, so dass es einfach schwierig war, da Termine zu finden. Wir hoffen, dass es in Zukunft ein kleines bisschen besser wird. Thema der heutigen Episode soll sein: How to look like a star on your first day in anesthesia. Wie man so am ersten Tag, wenn man den OP-Saal betritt, als frisch gebackener, frisch approbierter Arzt und sich für das beste Fach der Welt, nämlich die Anästhesiologie, entschieden hat. Wie man dann einen guten ersten Tag hat. Was wir glauben, worauf es ein bisschen ankommt, dass man sich da häuslich einrichtet und wohlfühlt. Wir haben alle erste Tage erlebt, zum Teil an unterschiedlichen Häusern mehrfach, ja, und das gilt also nicht nur für den allerersten Tag in einem Dasein, im Berufsleben als Ärztin oder als Arzt, sondern eben auch beim Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber, denke ich. Also ich glaube, das ist universell einsetzbar. Was wir so ein bisschen besprechen wollen, ist, was man für Wissen mitbringen kann, soll, muss. Und was es ansonsten vielleicht noch an Tipps und Tricks gibt, um, ja, schnell Freundschaften zu schließen und ansonsten glücklich zu werden. Ich wollte euch einfach fragen, wie euer erster Tag in der Anästhesie so war. Bei mir war das, ich hatte PJ in der Anästhesie, da mein Tertial gemacht an der Klinik, an der ich später noch angefangen habe zu arbeiten. Das heißt, ich kannte die Abteilung und viele Leute aus der Abteilung einfach schon. Das macht den Einstieg natürlich ein kleines bisschen leichter. War das bei euch auch so?
Also ich muss sagen, ich habe ja Radiologie und Strahlentherapie im PJ gemacht. Und zwar, weil ich mir dachte, das kann man immer gebrauchen, auch für Innere und Chirurgie im Examen und so weiter. Und irgendwie war mir eh klar, dass ich Anästhesie machen will hinterher. Und ich hatte auch schon Formulaturen gemacht und Notaufnahme und Rettungsdienst und so weiter. Deswegen dachte ich, guck mir noch mal was anderes an. Vielleicht ist das ja auch spannend. Aber es war eigentlich klar, dass ich
am Ende doch in der Anästhesie landen würdest.
Also ich wollte eigentlich nicht Radiologe werden, wobei das auch ein schönes Fach ist letztlich. Auch Strahlentherapie ist sehr unterschätzt, glaube ich. Aber im Endeffekt bin ich dann in der Anästhesie gelandet. Und der erste Tag war eigentlich trotzdem ziemlich entspannt, obwohl ich jetzt nicht viele Leute schon kannte. Schöne Grüße an Dominique. Die hat mich nämlich dann eingearbeitet. Und ja, es war eigentlich erstmal ein entspannter Start. Ich weiß nicht, wie war das bei euch?
Also ich wusste das ja eigentlich nicht. Ich wollte das eigentlich auch nur kurz machen. Anästhesie, um ein bisschen vielleicht Notfallkompetenz zu kriegen oder so. Und bin dann hängen geblieben. Und deshalb war ich jetzt nicht so richtig gut vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe meine Formulatur gemacht und das war schon sehr lange her. Und so ein bisschen die Angst zu nehmen. Das Erste, was man am ersten Tag ja macht, ist ja viel Organisatorisches, finde ich. Also man kriegt eine Karte, Schlüssel und sowas. Deshalb wird man da so ein bisschen abgepuffert und lernt meistens ein, zwei Leute kennen, die einem da so ein bisschen unter die Arme greifen. Aber ich bin dann tatsächlich in den Saal gegangen und man muss sagen, glaube ich, also meine größte Angst war, dass ich irgendwie im Weg stehe. Aber ich durfte auch schon was machen und ich durfte zum Beispiel Patienten beuteln. Und war sehr frustriert, dass das nicht geklappt hat, weil das sieht ja immer super einfach aus, aber das ist es nicht. Also daran erinnere ich mich noch, ja.
was so eine große Angst von Berufseinsteigern ist, dass man zur Arbeit kommt und dann Narkose machen können muss und soll. Aber so ist es nicht gedacht. Also das habe ich nie erlebt, dass das so gedacht war oder ist, sondern
wäre ja auch vergleichsweise unverantwortlich, muss man sagen.
Ja, also wenn man Analogien zu anderen Disziplinen ziehen würde, wäre das ja, als ob der Chirurg am Tag 1 irgendwie die erste OP schon komplett auf der Pfanne haben muss und das alles können muss, aber es ist halt eine Weiterbildung.
Und das ist
Tag 1 der Weiterbildung, ja. Und das Staatsexamen, was man dann hinter sich hat, ist so der kleinste gemeinsame Nenner.
Das Tolle, also muss ja sagen, das Tolle an dem Fach ist ja auch, dass man dann am Anfang natürlich zu zweit irgendwie in den Saal gehen kann, ein erfahrener Oberarzt vielleicht oder ein erfahrener Facharzt. Und man kann immer kleine Teile übernehmen und hat zwischendurch viel Zeit, das auch zu besprechen, was vielleicht in anderen Fächern nicht so ist. Und in der Regel fängt man ja auch im Saal als Anästhesist an, gehe ich jetzt mal von aus, dass es in den meisten Kliniken so ist.
Ja.
Da haben wir auch den großen Vorteil, dass wir ja meistens nur einen Patienten oder eine Patientin betreuen, ne? Und das heißt, wenn man dann einer anderen Person zugeteilt ist, also der Person, die einen einarbeiten soll, hat man ja, also einer Person, die einen einarbeitet und einen Patienten, das ist ja eigentlich ziemlicher Luxus, wenn man mal ehrlich ist, ne? Wenn man das mit anderen Fächern vergleicht, wenn man auf einer Station entlassen wird sozusagen und dann heißt es möglicherweise, ja, mach mal Stationsarbeit, viel Spaß, da sind wir da, glaube ich, schon ganz schön verwöhnt.
Das mit der Einarbeitung ist das nächste Stichwort, über das ich eigentlich gerne sprechen möchte. Ich hatte einen Mentor, also war ganz klar, Jörg ist dein Mentor. Jörg war damals Altassistent, kurz vorm Facharzt, und es hieß hier, an den hängst du dich. Eure Dienstpläne sind jetzt so gut wie gleichgeschaltet. Solange der hier im Saal ist, begleitest du den im Saal und er soll dir alles beibringen, was er so weiß, und ist dein Ansprechpartner für Fragen. Auf Fragen außerhalb der Medizin, logistische Fragen, was es ansonsten so außerhalb des Tellerrands noch so gibt, Mitgliedschaften in Fachgesellschaften, welche Bücher man kaufen soll.
Welche Podcasts soll man hören?
Genau, ist die allerwichtigste Frage. Und so zurückblickend habe ich ganz viel von Jörg da übernommen, was Formulierungen angeht, was so Techniken angeht, und auch an die Leute, die ich dann später einarbeiten durfte, auch weitergegeben. Genau. Also ich hatte Jörg als Mentor. Ich habe auch eigentlich nicht aufgehört, Jörg als meinen Mentor zu betrachten. Auch als meine Fragen ein bisschen seltener wurden und man selbstständiger wurde, sage ich heute noch, Jörg ist mein Mentor und ich bin in der Jörgschen Schule anästhesiologisch erzogen worden. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen am Anfang, dass ich wusste, wer mein Buddy ist, wer mein Ansprechpartner ist, wen ich fragen kann, wen ich anrufe, wann nochmal die Arbeitszeiten beginnen und enden und wo ich den Schlüssel für den Spind herkrieg. Oder ja, aus welchem Kaffeeautomat der Kaffee zu empfehlen ist.
Also ich hatte auch das große Glück, dass ich jemanden hatte, den ich also niederschwellig anrufen konnte sozusagen. Gerade auch, wenn man so im Hinblick auf die ersten Dienste guckt. Das hat auch ziemlich früh angefangen und ist immer schön, wenn man jemanden hat, der vielleicht aus der gleichen, wie hast du es so schön gesagt, Peer Group kommt. Wo man dann einfach auch mal eine blöde Frage stellen kann, wo man vielleicht nicht gleich irgendjemanden Vorgesetztes fragen möchte oder so. Und das ist eigentlich immer ganz schön, gerade auch, wenn man die ersten Nächte allein ist oder so.
Ja, das ist so vielleicht der erste Tipp, dass wenn man an einer Klinik arbeitet, wo so ein System nicht von Haus aus gibt, dass man sich vielleicht jemanden suchen kann, der bereit ist, diese Rolle zu übernehmen. Vielleicht kennt man da ja schon jemanden, wenn man an so einem Haus anfängt.
Das ergibt sich manchmal auch so ganz von alleine. Das ist eigentlich am besten sozusagen.
Sonst sind wir natürlich auch für Fragen offen, ne? Also ihr könnt auch alle Ingmar anrufen.
Ja, jederzeit, genau.
Ja, Ingmar rufe ich auch gern nachts an übrigens.
Ja, das hört dann nie auf. Ne? Irgendwann ändern sich dann die Rollen. Das ist auch ganz gut so. Ja, was für Fragen hat man an Tag 1? Also wenn man seinen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, steht dann, kommen Sie zum 1.1. hier in die Klinik, melden Sie sich da und da. Bei uns ist es meistens die Anästhesie-Leitstelle heißt es bei uns, und von dort wird man dann weitergeleitet.
Und meistens wird man dann ja direkt in irgendeinen Saal, also vielleicht kommt erst noch ein bisschen was Organisatorisches, aber dann wird man ja in irgendeinen Saal mitgenommen.
Ja.
Und er darf dann da schon mal so ein bisschen einsteigen. Und die Idee ist ja, wie man als am ersten Tag ein Star ist, so war jetzt quasi unsere Idee. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich erstmal vorstellt, gerade
das ist eigentlich das Wichtigste.
Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, ja.
Ja.
Einmal, glaube ich, in Ungnade gefallen.
Der erste Eindruck, es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck.
Ja, das glaube ich auch.
Und lieber einmal zu oft vorgestellt und als halt gar nicht. Ja.
Das hat eine der wesentlichen Herausforderungen, dass man auf einmal 100, im Zweifelsfall 100 neue Leute kennenlernt.
Ja, gerade mit Maske und Haube und
alle ist ja super schwierig. Genau, unterscheiden sich nur durch Brillen und vielleicht Socken. Das ist nicht einfach und das ist nur die eigene Abteilung. Dann trifft man noch Leute, die genauso vermummt sind, die dann zu anderen Disziplinen oder Professionen gehören, mit denen man dann auch umgehen muss.
Und irgendwann ist man ja auch mal in der anderen Position und dann merkt man, was das für die Leute für ein Struggle ist, weil dann stellt sich jemand dreimal bei einem vor und ich weiß, dass mir das genauso gegangen ist. Jedes Mal, also.
Übrigens, was ich ja auch erlebt habe, was manchmal vergessen wird, ist, sich einfach beim Patienten mal vorzustellen. Ich versuche das dringend zu vermeiden, aber es gibt, glaube ich, Leute, die manchmal dann so ein bisschen in ihrem Eifer dann auch übersehen, dass da ja auch noch ein zumeist noch wacher Mensch liegt.
Was möchtest du vermeiden?
Dass man sich nicht... Also,
ach so, okay, verstehe.
Also man sollte sich dringend auch beim Patienten vorstellen, das ist sowieso so, aber wie gesagt, sagen wir mal, im Eifer des Gefechts, wenn man da am ersten Tag ist, nicht, dass man das dann vergessen sollte, weil das kommt da auch eher schlecht an.
Sagst du dann sowas wie, hallo, ich bin Clemens, heute ist mein erster Tag, Sie sind meine allererste Narkose.
Ich habe noch nie intubiert.
Ich habe noch nie intubiert.
Genau, war noch nie in einem Krankenhaus.
Ich übe bei Ihnen.
Ich hoffe, das klappt.
Genau, so ungefähr.
Ja. Also kann man machen.
Dabei kann man dann freundlich eine Hand auf die Schulter legen.
Das genau, deine zitternde Hand auf die Hand auf die Schulter des Patienten oder der Patientin legen. Da kann man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wie man das formuliert. Wie gesagt, man ist hoffentlich nicht ganz alleine. Mindestens eine Pflegekraft, idealerweise eine erfahrene Pflegekraft, hat man noch da mit dabei. In meinem Fall, weiß ich noch, war das eine Pflegekraft, die schon Narkose begleitet hat, als ich noch gar nicht auf der Welt war.
Das beruhigt auch halt am Anfang super.
Ja. Ich finde, ich habe gerade ein Buch gelesen, nachdem ich den Stimulus-Podcast von Rob Orman gehört hatte. Ich glaube, es war Folge 59. Aim to be a Zero, verlinke ich in den Shownotes. Haben die Thesen oder Auszüge aus dem Buch von Chris Hadfield, das ist ein kanadischer Astronaut. Der hat ein Buch geschrieben, An Astronaut's Guide to Life on Earth. Und beschreibt darin so ein paar Dinge, die man aus der Raumfahrt so ins Leben auf der Erde so mitnehmen kann. Ja, dieser Chris Hadfield schreibt in dem Buch, dass wenn man in so ein Team kommt, dann wird man auf eine von drei Arten betrachtet. Wie gesagt, es gibt Minus-1-Typen, es gibt Nuller-Typen und es gibt Plus-1er-Typen. Und diese Minus-1er-Typen, die sind, ja, er schreibt, actively harmful, also die sind ein Problem. Das sind Leute, die schaffen Probleme. Dann gibt's Nuller, ja, die haben keinen, also die verändern die Teamdynamik nicht wesentlich, die sind neutral. Und die verschieben das Gleichgewicht weder in die eine noch in die andere Richtung. Und dann gibt's die Plus-Einser. Das sind die, die einen Mehrwert darstellen. Also die offensichtlich den Zeiger in so eine Plus-Richtung verschieben.
In die richtige.
Ja, in die richtige Richtung. Und natürlich will jeder eine Plus-Eins sein. Ja, klar. Nur
0,75 reicht ja schon.
Nur,
absolut.
Nur wenn du sehr darauf bedacht bist, als plus eins wahrgenommen zu werden, also wenn deine Art und Weise zu arbeiten und zu kommunizieren darauf abzielt, dass wirklich alle mitkriegen, wie plus eins du eigentlich bist, ja, was du alles weißt und was du alles kannst und wie bereit du bist, über Grenzen hinauszugehen und über dich selbst hinauszuwachsen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht als plus eins wahrgenommen bist, sondern als minus eins ziemlich hoch. Ja, also das Ziel ist nicht, allen zu zeigen, was für ein geiler Typ du bist an Tag 1, sondern dein Ziel ist es, eine Null zu sein.
Ein kleines Vorzeichen, also, ein positives.
Also
0,01.
Wenn du dir vornimmst, neutral zu sein offen bist, zuhörst, Fragen stellst, wie was läuft.
Freundlich.
Nicht im Weg stehst.
Nicht im Weg stehst, also keine Probleme schaffen. Ja. Ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als +1 wahrgenommen wirst, viel höher. Das ist zwar so ein Spiel auf Zeit, ja, das ist, gibt nicht den, das, also unmittelbar dann was zurück, aber ich glaube, auf die lange Sicht ist das eine Strategie, die total Sinn macht. Dass du lieber der stille Beobachter bist, und du musst nicht damit angeben, was man alles weiß, oder damit angeben, was man alles schon gelesen und gemacht hat. Das merken die Leute schon von alleine. Mhm. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, darüber nachzudenken. Und ich glaube, wenn das jetzt hier auch Leute hören, die schon viel Erfahrung in der Medizin haben, wir werden alle Menschen kennen, die wir in diese Kategorien -1, 0 oder +1 einordnen. Und wenn man sich überlegt, mit wem man am liebsten zusammenarbeitet, sind's natürlich nicht die -1er, aber die, ja, wir wollen schon mit denen zusammenarbeiten, die was können, aber wir wollen halt auch Gespräche irgendwie auf Augenhöhe führen und uns soll nicht immer bewusst gemacht werden, dass es Leute gibt, die so unfassbar viel mehr gelesen haben oder können oder noch weniger Schlaf brauchen. Das finde ich, glaube ich, wichtig.
Ja, ich finde auch, wenn man da so einen Ehrgeiz entwickelt, so wie du es gerade gesagt hast, dann neigt man auch natürlich schnell dazu, sich keine Hilfe zu holen. Und ich finde das halt gerade auch am Anfang wichtig und auch super wichtig zu sagen, okay, das kann ich jetzt nicht, das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Da brauche ich jetzt nochmal Hilfe oder das möchte ich nochmal sehen. Ja. Das ist vielleicht jetzt nicht der erste Tag, aber die ersten paar Wochen.
Aber das ist der Einstieg. Ne?
Ja, genau. Und dann kommt die Situation, wo man mit einem neuen Oberarzt zusammenarbeitet und mit einem neuen Kollegen, der sagt, hier, mach das mal. Der weiß aber nicht, dass ihr das noch nie gemacht habt.
Ja.
Und dann kann man natürlich den falschen Ehrgeiz besitzen und sagen, ja, habe ich schon mal gelesen oder einfach nicht sagen. Mhm. Und ich glaube, das führt oft dazu, also lieber einmal mehr, also ist jetzt meine persönliche...
Es geht am Ende halt um Patienten,
ja,
und
genau.
Patientensicherheit und sowohl die Patienten als auch die Angehörigen der Patienten oder das gesamte OP-Team verlässt sich irgendwie drauf, dass man offen, sicher und transparent die eigenen Fähigkeiten und Grenzen einschätzen kann und das dann auch kommuniziert, wenn man die erreicht. Und es ist ganz natürlich, dass die am Anfang wo völlig anderes liegen als später in der Weiterbildung. Und das ist auch okay, so ist es ja designt. Also es ist nicht das Ziel, dass man am Tag 1 in den Schockraum, in den Schock-OP geht, um da den Trauma-Arrest alleine zu managen. Sondern man ist mit jemandem gepaart, der das vielleicht kann, ja, dass man den begleitet, um zu sehen, was die Häuser so leisten können. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es von irgendjemandem erwartet wird, dass man den Facharztstandard, der überall immer so groß propagiert wird, an Tag 1 der Weiterbildung vollständig erfüllen kann. Noch nicht mal teilweise erfüllen. Ne? Es ist Tag 1 einer Ausbildung zu einer Facharztausbildung. Und da geht es eben ganz von vorne los.
Würde ich auch sagen.
Absolut.
Was noch so ein Tipp ist, vielleicht für die ersten Tage oder weiß ich nicht, ist das so eine Idee, dass man sich halt die ersten Tage ein bisschen was aufschreibt. Wobei manchmal finde ich gar nicht so wichtig, was Fachliches aufzuschreiben, sondern auch wenn man später mal das Haus wechselt, und das können wir, glaube ich, und zumindest irgendwann ich aus Erfahrung sagen, es ist auch wichtig, wieder so das Drumherum aufzubauen, ja. Also man weiß dann vielleicht schon, wie grundsätzlich eine Narkose funktioniert, aber man weiß gar nicht mehr, wen man anrufen muss, wenn man fertig ist oder wo der neue Patient herkommt
oder
wen rufe ich auch an, um vielleicht Urlaub zu bekommen oder so. Also diese ganzen Sachen, die noch dazukommen, die eigentlich mit dem Fachlichen gar nichts zu tun haben und dieses Netzwerk drumherum, was man sich erstmal aufbauen muss und das auch im Notfall manchmal wichtig ist, ne, wenn man weiß, wer man...
Und dieses Netzwerk, das merkt man am Anfang eigentlich gar nicht, was man so, also du studierst an der Uni machst dann PJ vielleicht an der gleichen Uni und fängst in der Abteilung an, in der du PJ gemacht hast, dann bist du die ganze Zeit umgeben von Gesichtern und Personen, die dich seit Jahren eigentlich begleiten. Und du weißt, wie Abteilungen funktionieren, wer zuständig ist, wo das Herzkatheterlabor ist. Du bist im OP schon mal gewesen und weißt, wo die Notfallwägen stehen und wo die Feuerlöscher an den Wänden hängen.
Und du weißt, wo es den besten Kaffee gibt.
Du weißt, wo es den besten Kaffee gibt.
Falls es welchen gibt.
Du weißt, welcher Chirurg, ja, um wieder in den Stereotyp zu bleiben, welche Fußballmannschaft gut findet und welches Thema du im OP vielleicht vermeiden kannst, sollst, ja, und wo du noch einen warmen Kittel brauchst, in welchem Saal und wo nicht. Ja. Aber wenn man dann woanders hingeht, dann geht das alles von vorne los. Da weißt du eben nicht, wie weit die orthopädische Station ist und wenn man einen Patienten abruft, wie lange das dauert, bis der da ist, wie schnell so ein Transportdienst ist. Und das sind lauter so Kleinigkeiten, die alle nicht patientensicherheitsrelevant sind, aber die einfach eine Weile brauchen, bis man ja so ein Haus begriffen hat, wie da die Dynamiken sind, ja, wo die Fettnäpfchen liegen. Ja. Das war bei mir Tag 1 in Göttingen, wurde mir erklärt, wie so Beziehungsgeflechte.
Ach ja?
Ja, ja. Wer mit wem, wer die Ex-Frau von wem ist.
Das gibt's auch in jeder Klinik.
Ja, das gibt's, glaube ich, in jeder Klinik. Aber das weiß ich auch noch, dass das hier an Tag 1 mir erklärt wird. Pass auf, das ist der ist der Ex-Partner von dem und ist hier in der Abteilung, das geht das Dreieck weiter.
Nach
und,
außen jetzt schon so ein...
Ja, ist wie bei Grey's Anatomy.
Ach so, okay.
Ja. Ja, aber es sind so Kleinigkeiten, ne? Wenn man die weiß, und es ist völlig unrealistisch, das an Tag 1 zu wissen, wenn man in dem Laden eben nicht groß geworden ist, dass das Leben OP auch manchmal ein Minenfeld ist.
Also das kann man sich natürlich auch mit so einer Map aufmalen, aber mir ging es zum Beispiel jetzt auch um Telefonnummern, aber das ist auch gut, ja. Das sollte man sich vielleicht auch.
Genau, Dinge, die mich beschäftigt haben. Nicht, weil ich in diesen Dreiecken irgendwo aufgetaucht bin, sondern einfach, dass man das wusste. Ja, mit dem Aufschreiben finde ich ganz wichtig. Also ich hatte ein Notizbuch, in dem, ich hatte es im PJ schon, da standen hauptsächlich medizinische Sachen drin, wie man irgendwie Propofol dosiert.
Ja, oder auch so.
Katecholamine.
Ja, oder welche Einheit Katecholamine haben.
Oder auch, ich finde auch immer ganz wichtig, so Perfusoren, die man nicht häufig benutzt, ja. Wie man die in dem Hausstandard aufzieht, habe ich auch so eine, gucke ich super oft rein.
Ja, und es ist ja auch so eine Datenbank, die dann irgendwie wächst. Aber wenn man eben
Dosis kalkuliert benutzen darf oder Milliliter pro Stunde.
Ja, und ja genau, welche Einheiten da gängig sind, SI-Einheiten oder andere.
Gamma,
ja. Und da unterscheiden sich die Häuser eben einfach.
Ja, und ich glaube, also es macht einen Riesenunterschied tatsächlich, ob man in einem Haus anfängt, wo man PJ gemacht hat. Oder ob man, oder am besten sogar noch studiert hat. Oder ob man wirklich in ein Haus geht, wo man noch nie war. Und das, also habe ich auch hier in Göttingen gemerkt, es geht mir heute noch so, wenn ich mich unterhalte und sie sagen, wir gehen da und dahin und das ist in dem und dem Stock. Und ich meine, ich bin jetzt auch schon eine Weile hier, aber es gibt einfach Dinge, die weiß man natürlich, wenn man hier 6 Jahre studiert hat und die weiß man, das kann man sich halt, viele Dinge kann man sich nicht so schnell aneignen. Und ich glaube, da muss man sich auch nicht stressen oder so, aber das macht's halt schwerer.
Ich finde bis heute den Raum für Röntgen-Demos des Labor-Boards finde ich bis heute nicht.
Ich wusste nicht mal, dass sowas gibt.
Wusste ich ganz auch nicht.
Ja, es ist im Raum Chicago.
Du verarschst uns.
Nein, ich verarsche euch nicht.
Okay.
Keine Ahnung, wo der Raum Chicago ist. Da frage ich dich immer zur Pforte und frage.
Für Leber-Demos?
Ja, Leber-Board-Besprechungen sind im Raum Chicago.
Also Clemens und ich werden zu solchen Dingen nicht eingeladen.
Nee.
Nur, dass wir das mal kurz besprochen haben.
Ja. Ja, und in dem alten Laden hat man irgendwie ein paar Jahre gearbeitet und auch in den verwandten Fachabteilungen sind eben dann auch Kommilitonen gewesen, die einen vom Anfang an des Studiums begleitet haben.
Was einem natürlich auch super krass hilft.
Das also, hilft total.
Du hast das später gemacht. Nachts irgendjemanden braucht aus der HNO oder so.
Ja.
Oder
ja, ich habe mitbekommen, nicht. Es gibt jetzt hier demnächst ein Assistententreffen, aber sagen wir mal fachübergreifend. Und das soll jetzt regelmäßig eingeführt werden. Also wir können nur empfehlen, das vielleicht auch für eure Häuser
Ja, das finde ich eine mega Idee. Ja. Finde ich total gut.
Einmal im Monat, ne?
Lass uns gleich über das Notizbuch, was du angesprochen hast, was man da reinschreibt, vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen, was wir da konkret reinschreiben. Also welche Medikamente oder welche 3 Medikamente oder welche 5 Medikamente vielleicht am wichtigsten sind, die man vielleicht schon parat haben kann, wenn man seine Plus-1-Seite doch hervorkehren möchte. Genau.
Also ich glaube, das Wichtigste, was ich am Anfang angelegt habe, waren so 3 Kategorien. Einmal genau das, was du gesagt hast mit Medikamenten, weil es am Anfang fand ich ziemlich schwierig. Und so Beatmungseinstellungen, was man so im Saal braucht. Aber ich weiß, dass ich relativ schnell auch alleine mal irgendwie zum Prämedizieren geschickt worden bin. Und das fand ich super anstrengend am Anfang, weil ich ja gar keine Ahnung hatte davon. Und das Dokumentieren tatsächlich. Also wie dokumentiert man zum Beispiel seinen ersten Blog oder sowas? Was fand ich, also jetzt im Nachhinein vielleicht einfach, aber an der Stelle weiß ich, dass ich es sehr schwierig fand, das gescheit aufzuschreiben.
Da gab es auch keinen richtigen Standard dafür, ne?
Gar nicht, ja.
Ja, jeder hat das irgendwie anders gemacht und hier und ja. Muss man aufschreiben, dass man den Draht rausgezogen hat, ja oder nein? Keine Ahnung. Dass man das steril gemacht hat, ja oder nein? Ja.
Aber wir können ja.
Ich glaube, da stecken 2 Stichpunkte drin. Das eine sind Klinikstandards, SOPs.
Ja.
Dass es eben für viele Prozeduren Standardarbeitsabläufe gibt, die schriftlich irgendwo fixiert sind. Das hat was mit Qualitätsmanagement zu tun, ist nochmal eine andere Baustelle.
Ja.
Aber in den meisten Häusern wird es irgendwo ein Dokument geben.
Ich meine damit auch gar nicht, dass es das nicht gibt. Es gibt sicherlich, aber das weißt du ja nicht als Anfänger, wenn du
genau, den ersten das Tag ist,
genau, aber darauf will ich hinaus.
Den Zugang zu diesem SOPs quasi richtig, genau. Zeitnah zu organisieren.
Weil dir das ganz viel eröffnet. Da kannst du eben nachgucken, welche perioperative Antibiose zu welchem Zeitpunkt im bauchchirurgischen Saal üblicherweise gegeben wird und was ja, und die.
Für was kläre ich einen Patienten auf mit, weiß ich nicht, Mittelhandfraktur oder so?
Ja. Welcher Block ist üblich und welche Risiken müssen da unbedingt irgendwie rein? Ja.
Wir können es ja mal so durcharbeiten, von Prämed bis Post-Op-Anordnung sozusagen.
Können wir gerne machen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals in dem Podcast gesagt habe, aber meine Wurzeln medizinisch liegen in Greifswald. Da habe ich studiert, da habe ich PJ gemacht, zumindest Anästhesie-Tertial. Da habe ich auch Steffen das erste Mal gesehen.
Meine Wurzeln liegen da auch.
Ja. Nach der quasi mit abgeschlossener Facharztausbildung bin ich dann hier nach Göttingen gekommen. Und was man mir in Greifswald an die Hand gegeben hat, für das ich so ein bisschen Werbung machen möchte, ist oder was auch dann hier am Ende diese Folge hier inspiriert hat, ist ein PDF-Dokument, das betitelt ist "Eine Anästhesie-Fibel für Medizinstudenten". Or how to look like a star on your first day. Das ist eine Adaption von einem Dokument von einem Dr. Soto, das die Greifswalder Kollegen da mal übersetzt haben. Und ich finde, das ist ein super Einstieg. Da steht genau, das sind genau die wesentlichen Eckpunkte, auf die wir eigentlich hier hinaus wollen, mit drin. Von der Prä-Op-Evaluation bis hin zu den wesentlichsten Medikamenten. Ja, das ist so eine Empfehlung. Wenn man das googelt, dann findet man das. Wir verlinken das auch hier mit in den Shownotes. Gibt's auf Deutsch und auf Englisch, also im englischen Original und eben in der deutschen Greifswalder Übersetzung. Schöne Grüße an die Kollegen. Ex-Kollegen. Genau. Wollen wir es von der Prämedikation aus aufziehen? Was denkt ihr?
Oder die Prämie zum Schluss?
Ja.
Das Erspannendste ist wahrscheinlich das im Saal, oder?
Ja.
Was meinst du, Clemi?
Ja.
Ja, dann fangen wir doch im Saal an. Im Saal kriegt man oder wird man üblicherweise mit einem Patienten oder einer Patientin konfrontiert. Und dann gibt es, ich glaube, die nächste wichtigste Phase ist das Monitoring, dass man sich da bewusst ist, welche Art von Monitoring für die entsprechende OP relevant ist. Das wird ganz häufig auch schon durch die OP-Pflege mit abgedeckt und das Etablieren von einem Venenzugang. Ja, da ist der erste Skill, der vielleicht da direkt ins Spiel kommt. Das ist sicher was wahrscheinlich an dem Tag 1 eine gewisse Lernkurve noch mit sich bringt. Das Legen von intravenösen Zugängen. Da kann man sich sicher auch bei der OP-Pflege oder der Anästhesiepflege oder bei den erfahrenen Kollegen noch eine Menge Tipps und schmutzige Tricks und saubere Tricks irgendwie abgucken, wie man das machen kann. Weil, ja, das ist so der gemeinsame Nenner, das alle irgendwie brauchen.
Man denkt ja auch schon, man kann das so ein bisschen.
So ein bisschen kann man das ja mal.
Denkt man auch. Aber also ich glaube, man kann da echt noch was lernen. Also ich finde das heute noch spannend, wenn das jemand richtig gut kann. Dann
Clemens schüttelt den Kopf.
Clemens kann es schon.
Ja. Das schneide ich raus.
Nein, ich glaube, man kann sich halt immer was abgucken. Grundsätzlich. Also man sollte nie irgendwie davor. Ich glaube, es ist ein Fehler zu sagen, ich kann irgendwas perfekt, ich gucke mir das nicht mehr an, wie jemand anders das macht. Das ist, glaube ich, ein riesengroßer Fehler.
Das ist wieder das Minus 1, 0 und Plus 1. Wenn man darauf abzielt, eine 0 zu sein, also das ist nicht negativ, ja, dann ist es genau das, dass man dann guckt, wie die anderen es machen und nicht davon ausgeht, dass man schon das perfekte System irgendwie hat.
Eine gute 0.
Eine gute 0, genau.
Danke, habt ihr mich jetzt als gute 0 eingeschrieben?
Eine schwarze 0.
Das ist nett von euch.
Was Patienten auch immer mitbringen sollten, sind Unterlagen. Das variiert auch wieder von Krankenhaus zu Krankenhaus, wie Papier oder digital basiert das Ganze ist. Aber irgendwo muss es ein Dokument geben, in dem steht, was das für ein Patient ist, was mit dem passieren soll und ob es Risiken und Nebenwirkungen gibt, die anästhesierelevant sind. Und das ist auch eine echt anästhesiologische Aufgabe, genau das zu überprüfen und zu checken. Also diese Prä-Op-Checkliste, die WHO vorschreibt, kommt an genau dieser Stelle zum Tragen. Wenn man dann noch an die Antibiose denkt, bevor es richtig losgeht, ist man schon wieder auf der Plus-1-Seite. Ja.
Ja, also gerade dieses Team-Timeout, was du gerade angesprochen hast, wird ja, sagen wir mal, manchmal doch etwas stiefmütterlich behandelt. Und klar, an seinem ersten Tag muss man sich nicht vielleicht zu weit aus dem Fenster lehnen und wirklich jetzt sich unbeliebt machen, in Anführungszeichen, indem man sagt, hier, also wir müssen jetzt aber hier das. Ne? Aber man muss das Team-Timeout schon machen. Also das kann man dann, sagen wir mal, schon mal erwähnen, wenn das vergessen werden sollte.
Ne? Das ist der Aspekt des CRM, ne? Das Crew Resource Management oder das Team Resource Management, je nachdem, welche Abkürzung man da gerne benutzen möchte. Aber man ist in dem Moment ein relevanter Baustein in der Sicherheitsarchitektur des Systems. Ja, man ist eine Käsescheibe, ja.
Eigentlich ab dem ersten Tag, ja.
Ja, also nicht nur als Ärztin oder Arzt, sondern eben grundsätzlich als Mensch im OP ist man Teil. Und das muss man sich auch bewusst sein, dass man da eine Rolle hat, die eben sicherheitsrelevant ist. Und
auch eine Verantwortung letztlich.
Ich denke, da gibt es drei Kategorien, wie man damit Bedenken umgehen kann, wie man das formuliert. Ich glaube, die höchste Kategorie ist, wenn man wirklich sagt, hier, ich habe Sicherheitsbedenken. Das ist was alle wahrnehmen müssen. Auf der anderen Seite sind so Dinge wie, mir ist aufgefallen, dass hier hinten in der Ecke eine kleine Pfütze ist. Da könnte man mal gucken, ja. Das ist hier vielleicht nicht richtig patientenrelevant, aber diese Formulierung, mir ist was aufgefallen. Dazwischen nutze ich die Formulierung, ich mache mir Sorgen, dass. Ja, das gibt den anderen die Möglichkeit, darauf zu reagieren und dabei das Gesicht zu bewahren. Ja, wie man da zum Beispiel ein Team-Timeout sich einfordert, ist vielleicht nochmal eine
besondere Herausforderung.
Eine eigene Episode wert, wie man an Tag 1 dem Ordinarius der anderen operierenden Abteilung klar macht, dass er jetzt nicht anfangen kann. Aber auch da hat man planmäßig auch Hilfe durch seine Vorgesetzten, Supervisoren.
Das hat man ja auch am Anfang eigentlich nicht auf sich allein gestellt.
Und auch das, ja, das klingt immer so dramatisch, ja, dass es Konflikte geben kann, ja. Die Realität ist in meiner Erfahrung eigentlich eine andere, dass es ein total sanfter Einstieg ist. Die Leute schon wissen, dass man noch nicht lange dabei ist und dass alle darauf Rücksicht nehmen.
Ja, also ich habe das auch so erlebt.
Also ich auch, absolut.
Und ich muss auch gestehen, ich war am Anfang nicht so schnell ganz auf mich allein gestellt.
Ja.
Das hat einem auch viel Sicherheit gegeben. Das heißt, an dem Tag, wo man das erste Mal wirklich was alleine machen muss, und da ist man zumindest schon, weiß man zumindest schon, wo die Tür ist, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und wo die Sachen liegen. Und ich glaube, an dem Tag, wo man das erste Mal ganz alleine irgendwo ist und auch weiß, es dauert jetzt ein paar Minuten, bis mir jemand um Hilfe kommt, ist man hoffentlich schon ein ganzes Stück weiter.
Hast du je erlebt, dass du an dem Punkt bist, wo es Minuten dauert, bis Hilfe kommt?
Ja, also ich auf jeden Fall, ja.
Also ich nicht, es ist, glaube ich, also ich habe ja hier angefangen in der Uni Göttingen halt. Das ist, glaube ich, weiß nicht, vielleicht eher kleinere Wege, blaue Knöpfe anwenden, wenn du dran ziehst. Also ich weiß nicht, ob es das in den anderen Häusern so gibt, aber wir haben hier ein blaues Knopfsystem. Wenn man daran zieht letztlich, dann steht der ganze Saal voll mit allem,
voll habilitierter.
Allem, was Rang und Namen hat. Von daher, nee. Also,
das ist einfach von Sekunden dann. Also ich glaube auch, das ist was mir wichtig wäre zu betonen, dass man gerade, also dass man eigentlich an einem, idealerweise wo arbeitet, und das ist, halte ich auch für die Aufgabe von einem Arbeitgeber in der Anästhesie, dass da eine Sicherheitsarchitektur besteht. Also dass klar ist, wer die Supervisionsrolle in dem Moment hat, wo die ist, dass die Person, die das macht, vielleicht nicht fünf andere Tag 1 Mitarbeiter noch mit zu beaufsichtigen hat, dass es da einen vernünftigen Betreuungsschlüssel gibt.
Das ist übrigens noch so eine Sache, dass, genau, da hast du vollkommen recht. Also man sollte sich definitiv bewusst machen, wer an dem Tag für einen verantwortlich ist, sei es von pflegerischer Seite. Mhm. Und auch von oberärztlicher Seite. Und diese Nummern sollte man im Notfall sofort parat haben. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht dieses Blauknopfsystem hat, was wir haben.
Ja, ich.
Aber selbst dann, also man will ja auch nicht ständig am blauen Knopf.
Nein, aber ja, du hast vollkommen recht. Ja.
Weil das natürlich auch extrem viel Ressourcen bindet, sag ich mal.
Ja, aber ich glaube schon, dass es in der Anästhesie grundsätzlich eine Kultur der Hilfsbereitschaft gibt, in der Fragen und Probleme erstmal gelöst und beantwortet werden, und in dem es üblicherweise nicht der Fall ist, dass man sich dafür rechtfertigen muss, dass man Hilfe geholt hat. Ja. Im Gegenteil, man muss sich eher dafür rechtfertigen, wenn man nicht noch eine zusätzliche Hände oder Augen und breite Schultern aktiviert hat. Das finde ich jetzt auch auf der Intensivstation. Also ich lieber werde ich einmal zu oft angerufen oder mit dazugeholt, als einmal zu wenig. Ja, weil am Ende da irgendwie ein Patient mit oder eine Patientin mit dranhängt. Und die Probleme, die in der Anästhesie auftreten können, sind halt häufig dann lebensbedrohliche Probleme, wenn der Patient nicht zu beatmen ist.
Und dann wird die Zeit lang, weil du eben gefragt hast, dann echt, man schätzt das dann wahrscheinlich viel länger, als es ist.
Aber normalerweise, also es ist ein Oberarzt oder eine Spangenaufsicht eben für, ich sag mal, 3 bis 5 Säle verantwortlich. Hm. Da sind die Wege kurz und die werden schon gesprungen kommen. Ja. Auch das ist wieder ein TRM, CRM-Aspekt, wie man diese Telefonate führt. Wie man erreicht, dass möglichst schnell Hilfe im Saal kommt, dass man da eben nicht um den heißen Brei rumredet und lange und ausschweifend die Situation erklärt, die jetzt dazu führt, dass man, dass es einem sehr leid tut, dass man jetzt anrufen muss. Und
der Patient ist seit 5 Minuten ganz blau im Gesicht.
Ja. Vielleicht, wenn Sie die Gelegenheit finden. Genau,
unter Umständen.
Unter Umständen würde ich mich freuen. Ja.
Also wenn es brennt, sagen.
Wenn es brennt.
Also jetzt, sofort,
jetzt, bitte. Jetzt, welcher, genau. Es ist wie bei der Feuerwehr, die nach den W-Fragen. Wo ist es passiert? Was ist passiert?
Das sollte man übrigens nicht machen dann am Telefon.
Ja, aber also das Wo ist schon wichtig, und das Was ist manchmal auch schon wichtig, dass man dass die Hilfe, die auf der Anfahrt ist oder auf der Anreise ist, schon sich so ein bisschen intellektuell darauf vorbereiten kann. Ja, also weiß ich hier, Ingmar aus dem Saal 3, ich kriege den Patienten, ich habe Atmungsprobleme, ich brauche jetzt Hilfe. Macht die Folge Sinn? Das ist eine Folge, die kannst du beim Joggen hören.
Ich glaube auch.
Und das ist die Folge, die dazu gedacht ist, den Leuten irgendwie die Angst vor dem ersten Tag zu nehmen.
Ja, wir können ja noch so ein bisschen, gleich noch ein bisschen über Medikamente reden. Und nochmal zwei, drei Sätze zur Prämed.
Ja.
Ja gut, letztlich ein Aspekt, der einem am ersten Tag, na gut, vielleicht nicht passiert, aber man geht am ersten Tag sicherlich mal mit, ist eben die Prämedikation, das hatten wir ja gerade schon mal erwähnt. Weiß nicht, worüber ich mir am Anfang Gedanken gemacht habe, ist auch, was schreibt man denn auf den Aufklärungsbogen drauf, ne? Also wie ist das Dokument hinterher wirklich rechtssicher, auch das, was man da aufgeklärt hat, weil letztlich unterschreibt man das ja dann als approbierter Arzt oder als approbierte Ärztin und ist ja erstmal bis zu einem gewissen Grad natürlich als völliger Anfänger dafür verantwortlich, dass man das da richtig aufgeklärt hat. Ne?
Und auch für Prämedikationen gilt der berühmte Facharztstandard.
Ja.
Also auch da ist, glaube ich, der Dreh, dass sobald man da die geringsten Gefühle von Unsicherheit verspürt, dass man sich absichert bei eben einer Fachärztin oder einem Facharzt oder einem entsprechenden Supervisor.
Ja, man hat da auch schon Bedenken, dass man irgendwas freigibt in dem Sinne. Man ist ja dann auch selbst am ersten oder zweiten oder dritten Tag allein in der Prämedambulanz der Einzige, der diesen Patient vor der OP sieht.
Man macht sich am Anfang, glaube ich, sehr viele Gedanken, die völlig unbegründet sind, Gott sei Dank, weil sonst würde die Nummer hier gar nicht laufen.
Was man sagen kann, ist, dass man sich natürlich da am Anfang super viele Gedanken macht, weil man eher wirklich der Einzige ist, der jemanden dann sieht noch, bevor er wieder nach Hause geht und drei Tage später wiederkommt. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwas Gravierendes übersieht, das ist halt schon, kann es ein Sicherheitsrisiko sein. Das heißt, man kann da am Anfang auch viel Hilfe anfordern.
Ja, sollte man auch.
Und ich finde.
Aber man darf auch nicht vergessen, also ja, absolut, man hat eine hohe Verantwortung, aber der Patient wird ja trotzdem, wenn er in den OP-Saal kommt, im Idealfall nur dann narkotisiert, wenn er, sagen wir mal, physiologischerweise dafür auch geeignet ist. Ne?
Absolut, ja.
Also ist es ja auch dann die Verantwortung des Narkotiseurs vor Ort sozusagen nochmal zu schauen, geht es dem Patienten jetzt wirklich so und so und hat er jetzt wirklich diese und jene Vorerkrankung, die da notiert sind.
Aber im Einzelfall ja im Saal nicht mehr alles kann, nachvollziehbar.
Genau, das kann sein.
Und dazu kommt noch ein großer Teil, dass man, oder so, zumindest ist mir so gegangen, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, dass man irgendwann in der Sprechstunde einen Patient hat, der hat irgendwas, was man nicht kennt. Oder man, der hat, weiß ich nicht, man geht am Anfang nicht, macht keine Thoraxnarkosen und da kommt jetzt jemand und der will eine Pneumektomie haben. Und ich habe das zum Beispiel noch nie gesehen, vielleicht in meinem Studium, da durfte ich Haken halten oder so. Und dann kommt da jetzt jemand und ich weiß gar nicht, gut, ist jetzt ein Lungeneingriff, ich habe das noch nie gesehen, ich habe bis jetzt vielleicht nur in der Unfallchirurgie angefangen oder in der Urologie und habe Larynxmasken gesehen und jetzt kommt da jemand und möchte, da soll die halbe Lunge raus. Der ist sehr krank, ich merke das ja, wenn er aufsteht, dann fängt er an zu pusten und ich bin damit überfordert. Ich weiß gar nicht, was macht man bei solchen Thorax-Eingriffen und ich fand das sehr überfordernd. Immer eigentlich, wenn ich einen Eingriff prämiziert habe, den ich nicht kenne oder nicht kannte. Und
man muss ja sagen, man sollte ja eigentlich vermeiden, jetzt über Eingriffe also auch die Narkose für Eingriffe aufzuklären, die man gar nicht kennt.
Genau, das war jetzt so das, worauf ich hinaus wollte.
Aber eigentlich, das ist ja der Punkt, sag mal, also, dass man sich am Anfang eben versucht zu orientieren, wo sind die entsprechenden SOPs auch, wo solche Abläufe ja auch niedergelegt sind. Weil selbst wenn man jetzt, sagen wir mal, noch nicht ganz abschließend in der Thoraxchirurgie oder so war, dann kann man ja aus der SOPs zumindest ersehen, wo sind dann da die Schwerpunkte, welche Risiken muss man da beachten. Und dann kann man das Ganze ja auch nochmal besprechen, eben mit irgendjemandem.
Ja.
Aber oder schön vielleicht zu Anfang dann, wenn man solche Eingriffe zu zweit mit einem erfahrenen Kollegen, weil da lernt man auch unheimlich viel raus,
finde ich. Ja, das ist wieder das Buddy-System, ja. Und ich fände es höchst unprofessionell und fies, wenn man irgendwie in den ersten Tagen irgendwie
hochkomplexe
Eingriffe, Kinderherzen,
Aorten-Bypass-Stents, irgendwas.
Ja, das wird planmäßig nicht vorkommen. So ist das System.
Da muss man sich auch keine Sorgen eigentlich machen. Und wenn es doch passieren sollte, würden wir empfehlen, dass ihr euch damit, sagen wir mal, nicht anfreundet, sondern auch mal sagt, hier, nee, das ist mir jetzt vielleicht von Anfang schon ein bisschen zu doll.
Ja, das denke ich auch.
Also es kann ja immer mal passieren, dass aus irgendwelchen komplizierten Gründen das dazu kommt, dass man jemanden prämedizieren soll, der, sagen wir mal, über seinem Ausbildungsstand liegt. Aber das sollte sein, also eigentlich sollte man das dringend vermeiden.
Und bei Bedenken würde ich tatsächlich sagen, sollte man das nachbesprechen. Das ist das, was du auch eben gesagt hast.
Genau.
Also wenn da jetzt irgendwelche Blutwerte gar nicht in Ordnung
sind. Naja, oder auch einfach sagen, nein, ich traue mir das nicht zu, tut mir leid, schick jemand anderen. Ich gehe gerne mit, gucke es mir gerne mit an, aber bitte nicht.
Ja, und ich meine jetzt auch eher so, wenn man in der Prämedikation gründlich untersucht hat, findet irgendwas raus, wo man sagt, gut, das habe ich in der Uni gelernt, das ist so nicht in Ordnung, der ist vielleicht nicht so belastbar, die Blutgerinnung ist mir doch zu komisch, ja, dass man das dann halt auch, bevor man jetzt unterschreibt, den nach Hause schickt, vielleicht dann nochmal mit jemandem, der verantwortlich ist, rückspricht.
Man schläft dann auch besser.
Ja, definitiv, ein guter Punkt eigentlich.
Genau. Bei uns in Göttingen ist das Prozedere, dass wir dann, also wenn wir uns unklar sind, ob der Patient oder die Patientin frei zu geben ist für die OP, dass wir das mit dem verantwortlichen Saaloberarzt oder Saaloberärztin besprechen, dann den Fall, die dann am Ende die Verantwortung für die Narkose im Saal mitträgt. Ja, das ist der Weg, der in Göttingen.
Und dann kann man das auf dem Protokoll dokumentieren, dass man das rückgesprochen hat mit dem Verantwortlichen. Und dann.
Aber das Göttinger Modell ist auch, dass du eigentlich nur das prämedizieren sollst, was du selber narkotisieren kannst, ja, und eben nicht.
Ja, wobei wir hier natürlich in der glücklichen Lage sind, dass dann schon auch meistens immer jemand in der Prämedikationsambulanz ist, der alles gesehen hat. Und das weiß ich nicht, ob das überall von der Infrastruktur gegeben ist.
Ja, klar. Das ist die so ein bisschen vermessene Perspektive des Maximalversorgers.
Ja, man verliert dann so ein bisschen den.
Und ich würde noch empfehlen, sich mal so einen Bogen mit nach Hause zu nehmen und sich mal durchzulesen, worüber man da alles so aufklärt. Weil die ganzen Risiken und Nebenwirkungen stehen ja auch auf dem Bogen drauf. Und sagen wir mal, schadet ja nicht, wenn man es dann am ersten Tag oder sagen wir mal, im Laufe der ersten Woche sich mal so einen Bogen genauer zu Gemüte führt.
Genau. Ich habe mit Claudius schon geplant, dass wir zum Thema Prämedikation und Präop-Evaluation auch nochmal eine ganze Reihe machen. Weil da wirklich die medikolegalen Aspekte, die Details in der Formulierung, das sind wirklich Dinge, die man mal lang und breit hier in so einem Podcast-Format ausrollen kann. Ich glaube, das lohnt sich, aber das ist jetzt nicht Ziel dieser Episode. Ja, damit haben wir so ein bisschen die, also wir haben den OP schon so ein kleines bisschen besprochen.
Genau, wir können uns noch überlegen, also ob man sich vorbereiten sollte, oder? Wir haben noch nicht über die Vorbereitung geredet auf den ersten Tag.
Welche Apps? Welche Podcasts?
Ja, welche Apps? Welche Podcasts? Und was lerne ich vorher?
Ja, oder lernst du überhaupt was vorher?
Genau, das ist die Frage nämlich.
Ich habe noch einen Punkt, der eigentlich noch mit dazu gehört, hatten wir vorhin, müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen noch einschieben. Ich weiß nicht genau, wozu der passt, aber Geräteeinweisungen.
Oh ja.
Ihr stöhnt alle und auch irgendwie völlig zu Recht. Aber das ist auch ein übler Fallstrick, wo man sich in richtig heftige juristische Konsequenzen werfen kann, die im Zweifelsfall auch Approbationen kosten, wenn man Medizinprodukte anwendet, für die man nicht eingewiesen ist. Da gibt's entsprechende Präzedenzfälle, die Karrieren gekostet haben. Und ich glaube, es gibt so eine Handvoll Geräte, die so schnell wie möglich eingewiesen werden sollten. Ja, das Narkosegerät, die Perfusoren, die Überwachungstechnik.
Der Defi.
Der Defi. Ja, das muss so schnell wie möglich über die Bühne gebracht werden. Aber das ist auch im hohen Interesse des Arbeitgebers.
Mhm. Ja.
Weil im Zweifelsfall eben der.
Und ist auch Arbeitszeit.
Ja. Ja, also das ist noch ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Auch wenn es lästig ist und eben nicht nur Medizin ist, aber das muss eben auch gemacht werden. Genau. Dann war die Frage, die jetzt gerade aufgeploppt ist, ob man ja was lernen muss oder wie man sich auf Tag 1 in der Anästhesie vorbereitet. Du hast die Frage gestellt, willst du sie ja selbst beantworten?
Ich dachte, also kann ich, klar.
Ja.
also mein Milles Anesthesia lesen muss reichen.
Einmal, ja, aber den dicken und es muss auf Englisch sein.
Na klar.
Ja. Also ich hatte damals das Glück, dass ich eine Pharmulatur gemacht habe. Und da wusste ich zumindest so ganz grob, wie das abläuft, in welcher Reihenfolge man das macht. Aber ich weiß gar nicht, ob man sich groß vorbereiten muss nach dem Examen, sondern muss vielleicht auch erstmal da einfach den ersten Tag ankommen. Aber du hast schon mal gefragt, wenn man sich 3 Medikamente merken sollen müsste, dann vielleicht Einleitungsmedikamente, oder?
Ja, denke ich auch.
Schon, dass es drinbleiben muss.
Einleitungsmedikamente sehr wichtig. Und ich finde, wo man relativ schnell seine Scheu verlieren sollte, sind Katecholamine. Ich fand ja Katecholamine im Studium immer sehr diffus und sehr so Supra, Nor, keine Ahnung, welches es gibt. Also es war mir ganz, ich habe irgendwann mal so eine Ampret-Folge gehört, da war ich noch im, so, keine Ahnung, 8. Semester oder so. Und da ging es um Push-Dose-Pressers. Und ich dachte, was ist denn das für ein Quatsch, ne? Was spritzen die denn da für das Zeug in die Leute rein und so, ne? Also, ich glaube, einen grundlegenden Überblick über, sagen wir mal, 2 bis 3 Katecholamine, die man grundsätzlich in der Anästhesiologie benutzen kann, schadet auch am ersten Tag nicht. Weil es kann einem immer mal passieren, sagen wir mal, dass man nach irgendeiner Narkoseeinleitung mit diesen Stoffen umgehen können sollte. Ich glaube, vor denen sollte man einfach schnell die Scheu verlieren.
Ja, der Witz ist halt, also je weniger du über deine Einleitungsmedikamente weißt, desto mehr solltest du über deine Katecholamine wissen.
Das ist richtig. Das ist richtig. Aber,
das heißt, es reicht eigentlich nur, das zu lernen?
Ja.
Und das sehr gut?
Genau.
Eigentlich schon, ja, da hast du schon recht. Zumindest mit den Patienten, die man hoffentlich am Anfang nur zu Gesicht bekommt. Man sollte
also CPR nicht mit üben und den Rest dann nicht mehr.
Genau, den Druckpunkt muss man echt gut können.
Ja. ASA 9 sollte man nicht anfangen.
Ich würde dafür, also ich glaube, dass die anästhesiologische Aus- und Weiterbildung
mehr ist als Katecholamine.
Darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ich glaube, dass man mit dem Staatsexamen, also wenn du eine Approbation hast, hast du, ich glaube, gar kein so schlechtes Grundlagenverständnis von Medikamenten. Also zumindest in der Theorie hast du davon eine Menge schon mal gehört.
Also das müssen wir jetzt sagen, aber das stimmt ja einfach nicht.
Aber ja, ich würde dich jetzt auch gerne fragen, wie dein Wissen über Augenheilkunde und
Das ist jetzt ja vollständig weg.
Ja. War das dann da nach dem
Examen? Okay, vielleicht liegt es daran, dass ich halt über das Wahlfach Anästhesie auch im mündlichen Examen auch halt Anästhesie gefragt wurde.
Ja, weil ich glaube nämlich,
das genau diese Fragen, wie geht eine Einleitung, wie geht eine Spinale, was brauchst du für Zeug?
Ja, und ich glaube halt, dass wenn man, also die meisten, die sich vielleicht für Anästhesie entscheiden, haben das irgendwie schon mal gemacht.
Ja.
Aber ich glaube, wenn du es halt noch gar nie gemacht hast, könnte ich mir vorstellen, dass es schon, also dass es viel ist am Anfang einfach.
Ja,
das heißt nicht, dass man das nicht schnell lernen kann. Ich glaube, das kann man bei allem, aber ich glaube, dass es viel ist.
Natürlich ist es viel, aber mein Punkt ist eigentlich ein anderer gewesen, nämlich, dass die ersten Tage und vielleicht sogar Wochen gar nicht so geprägt sein müssen von dem, von den physiologischen und pathophysiologischen Mechanismen, die auf zellulärer Ebene im Hirn ablaufen. Und da war sicher das, was uns hier gerade so viel Spaß macht, dieses Rumnerden auf Rezeptorebene. Sondern ich glaube, am Anfang ist es ganz viel Handwerk. Das sind Zugänge legen, das ist Atemweg, wie halte ich die Maske. Ich fand Beutelmasken, Narkosen, dieser C-Griff, ja, das war unfassbar anstrengend.
Ah, ich hatte abends sogar die Hand
weh. Ja, bis die Beatmungsmuskulatur im Unterarm und im Handgelenk irgendwie.
Muskelkater.
Ja, bis das aufgebaut war, ja.
Beatmungsmuskulatur.
Ja, das klingt völlig bescheuert, wenn das andere Leute hören, ja. Aber, dass du
ich halt glaube, nicht. Die meisten wissen, was wir meinen.
Ja, dass du dir halt nicht den kleinen Finger ausrenkst, wenn du versuchst, irgendwie da krampfhaft den Kieferwinkel zu erreichen und hochzuziehen.
Ich bin ja immer noch für die Zweihandtechnik.
Ja, eine andere Baustelle, ja. Aber, ich glaube, das ist ein, dass man viel zu sehr beschäftigt ist, so Motor Skills sich drauf zu schaffen. Und wenn man kognitiv in der Lage ist, an was anderes zu denken beim Beatmen. Und wenn du dann bereit bist, über Medikamente nachzudenken, ohne dass du viel Gehirnschmalz dafür brauchst, wie du jetzt diese Maske anfasst oder wie du diesen Venenzugang da etabliert kriegst und so erleichtert bist, dass du einfach einen Venenzugang da geschafft hast, ja. Und dann geht's, glaube ich, erst so richtig los mit der Pharmakologie. Aber Pharmakologie ist natürlich ein wichtiges, großes, weites Feld, in das man sich da richtig reinstürzen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die ersten paar Tage geprägt sind von dem Lernen von handwerklichen Fertigkeiten. Und ich glaube, auch das ist was, was uns unterscheidet von anderen Disziplinen, ja, wie den schneidenden Fächern, wo du am Anfang halt nicht so viel handwerklich machst, sondern eben wahrscheinlich viel auf Station verbringst oder vielleicht irgendwie als Assistent im OP, Assistenz im OP verbringst. Aber du hast natürlich recht, in mein Tagebuch, in mein kleines Notizbuch würde ich mir so ein paar Sachen reinschreiben.
Genau, und dazu gehört zum Beispiel das, was Clemens gesagt hat, ich brauche irgendwie Katecholamine oder irgendwas, was meinen Blutdruck rettet sozusagen. Da würde ich mir Dosierung aufschreiben, je nachdem, was das Haus auch hat. Also,
ja,
weil manche haben ja zum Beispiel noch Acrinor oder sowas, was man auch noch benutzen kann. Und je nachdem, wie das auch aufgezogen wird, das ist auch immer ganz interessant, den Hausstandard zu lernen oder zu wissen. Einfach um das richtig zu dosieren. Und dann sollte man vielleicht gucken, was so die drei absoluten Standardmedikamente sind, mit denen eingeleitet wird. Und bei uns ist das zum Beispiel Propofol, Sulfentanil und Rocuronium. Und das sind so die drei Standardmedikamente für, ich sag mal, die Basisnarkosen. Wenn man da vielleicht schon mal die Dosierung weiß, die Reihenfolge und die Besonderheiten für den ersten Tag ist es natürlich, oder für die erste Woche eigentlich ist es schon, wird einem das viel erleichtern. Und das gehört auch ins Buch, würde ich sagen.
Ja. Genau. Ich finde, man braucht, so wie du es gesagt hast, Medikamente zum Einschlafen. Also da braucht man vielleicht sogar noch eine Alternative. Vielleicht reicht nicht nur Propofol. Vielleicht gibt's auch Patienten, kommst du auch Kontakt mit Patienten, die das nicht vertragen. Ja. Schmerzmittel und ein Relaxanz. Vielleicht da auch sogar zwei. Also dass du von beiden Substanzklassen noch was Langes und was Kurzes hast.
Ja, da sollte man vielleicht auch dann gucken, was das Haus so im Schrank hat.
Wir reden jetzt natürlich aus einer Perspektive, die zum, wir haben alle schon ein paar Jahre Anästhesiologie jetzt auf dem Buckel und natürlich fallen uns jetzt hunderte und tausende Sachen ein, die man so alles am ersten Tag wissen kann und wissen könnte.
Ich glaube, das reicht schon fast.
Aber eigentlich reicht es wahrscheinlich
wirklich schon. Der Rest kommt auch so
en passant, sagen die beim Schachspielen.
Ich konnte es nicht so schön sagen, aber es passiert tatsächlich, weil dann kommt das nächste Medikament dazu. Ja, dann steht man vielleicht neben seinem einarbeitenden Kollegen und der Patient wird Prädikat und dann zieht er das nächste Medikament und dann lernt man das nächste Medikament kennen. Ja, also man muss es ja gar nicht dann.
Und man lernt die OPs auch kennen.
Und man lernt die OPs kennen für seine Prämedikation. Also ja,
genau. Ja, nicht nur für die Prä, also auch wenn man die Startphase überwunden hat und man ist jetzt im Autopilot, ist man natürlich nie, dann ist es natürlich auch schön, wenn man irgendwann die OPs sich mal ein bisschen mit anguckt und halt auch weiß, wann muss die Narkose sein, so wann muss man jetzt nochmal nachrelaxieren, wann muss man das nicht machen und auch mal mit den Chirurgen spricht darüber. Und dann auch in der, sagen wir mal, Landephase weiß, was man zu tun hat, weil das ist ja vielleicht die nächste Phase, die dann nochmal, ja, gerade am Anfang besonders spannend ist, wie kriegt man dann den Patienten wieder sicher und möglichst extubiert in den Aufwachraum.
Ja, ich finde, es wird auch nie langweilig, weil wenn man denkt, man hat so gerade so ein bisschen überblickt, dann wird man meistens versetzt in irgendein anderes Fachgebiet oder wie jemand sagt, und dann lernt man wieder ganz viel Neues.
Und worauf man sich auch vorbereiten kann, gerade am ersten Tag oder in der ersten Woche, ist ja, dass man mal die Übergaben im Aufwachraum macht. Weil ich finde, da lernt man ganz viel die Struktur. Was fragen die Leute, die, oder was wollen die da wissen?
Oder was müssen die auch überhaupt wissen? Was
ist wichtig von der Narkose? Ja. Was wollen die wissen? Und woraus besteht denn so eine Narkose? Woraus bestand diese Operation, die stattgefunden hat? Was soll jetzt als nächstes passieren? Was passiert, wenn XY passiert?
Und wann sollte ich der Aufwachraum...
wann sollen sie anrufen?
Wann sollen sie sich melden? Ja, wenn, genau. Welche Farbe für die Drainage ist okay?
Und je nach Haus muss man ganz klar sagen, Gibt es einen Arzt, der für den Aufwachraum zuständig ist? Oder ist man noch für seine Patienten in dem Aufwachraum zuständig? Das heißt, dann sollte man auch die Anweisungen für den Aufwachraum so aufschreiben, dass es klar ist, genau, mit der Drainage oder auch mit Bedarfsmedikation zum Beispiel.
Ja, aber auch hier gilt wie immer die Regel, bei Unsicherheiten fragen Sie Ihren zuständigen Supervisor.
Oder? Ja, ich hoffe, das kommt jetzt nicht so rüber, als muss man so viel wissen. Also ja. Das wollen wir nämlich genau.
Wollen wir genau das vermeiden. Wollen wir
das Gegenteil, ja.
Ja, wir wollen eigentlich erreichen, dass die Hörerinnen und Hörer nach der Folge sagen, es wird schon. Ist okay, wenn man Sachen nicht weiß, weil es Menschen im OP gibt, die einem genau das beantworten. Und dass wir alle mit den gleichen Fragen angefangen haben.
Wir haben sogar ohne die Fragen angefangen.
Ja.
Na gut, wenn man jetzt hier noch ein paar Empfehlungen geben will, jeder darf jetzt ein Buch, einen Podcast, einen Blog sagen vielleicht. So, ist doch mal der motivierte Anfänger, möchte jetzt das lesen, hören, gucken. Was würde euch so einfallen? Wenn man jetzt noch 2 Tage hat bis der erste Tag und dann will man sich jetzt noch was angucken. Oder ist das Quatsch?
Nee, nee, ich finde es eigentlich eine gute Frage. Also für 2 Tage, was mache ich in den letzten 48 Stunden vor dem
D-Day? Also gut essen, gut schlafen.
Ja, das letzte Mal.
ich habe jetzt keinen Podcast oder irgendwas, was ich empfehlen würde, sondern man hat ja so eine, aus dem Studium eigentlich eine relativ große Freundeskreis oder viele Leute, die man kennt, und man kennt ja auch immer Leute, die ein Semester drüber sind. Und man kennt ja auch meistens irgendeinen, der das gleiche Fach macht. Und ich habe einfach einen Freund angerufen, der schon seit 2 Jahren in Anästhesie war. Und wir haben uns auch eine halbe Stunde unterhalten, eine Stunde gequatscht und abends, ich glaube, er hat ein Bier getrunken. Ich habe voll ganz aufgeregt am Telefon zugehört und habe mir die wichtigsten Sachen nochmal erzählen lassen. Und ich konnte das viel besser aufnehmen, als da jetzt irgendwie, weil ich wusste ehrlich gar nicht, wo ich anfangen sollte zu lesen. Mhm. Weil es ja so viel ist, und im Nachhinein würde ich es wieder so machen. Also vielleicht kennt ihr jemanden, mit dem ihr einfach nochmal ein Stündchen drüber quatschen könnt. Ihr könnt es ja auch irgendwie, also ich würde das, du würdest einen Kaffee bekommen, Clemens und ich würden Bier trinken, und du würdest uns zum Beispiel sagen, wie man, keine Ahnung, vielleicht lege ich irgendwann mal, weiß ich nicht, und dann würde ich dich vorher anrufen und fragen.
Ja.
Und du würdest mir erklären, wie es geht.
Klar.
Oder wir uns zusammensetzen. Als Alternative zum Podcast. Und dann kannst du mir auch die Fallstrecke und die Fehler vor allen Dingen, die.
Ich finde Amboss richtig gut inzwischen für Anästhesie, muss ich sagen.
Ja, also genau.
Also die haben richtig angezogen.
Ja.
Vor 1-2 Jahren war das noch relativ sinnlos, da reinzugucken. Also in der Anästhesie natürlich. Für andere Fächer war das schon länger ziemlich gut. Aber ich finde auch inzwischen ist das für unser Fach auch richtig gut geworden.
Manchmal laufen ja die Campus-Lizenzen aus den Studenten-Accounts noch weiter. Die kann man dann noch nutzen.
Also selbst wenn deine abgelaufen wäre, würde ich sagen, könnte man sich dafür.
Das wäre was wert. Das wäre dir was wert.
Ja,
wenn das
funktioniert gut.
Ich finde das Teamer-Angebot auch ganz gut. Dieses Team EREF, da steht auch eine Menge drin mittlerweile. Mhm. Wenn man sich wirklich auf seine Klinik vorbereiten möchte, finde ich das Stichwort der SOPs nochmal wichtig. Also wenn ich wirklich 24 Stunden Zeit habe.
Wir hatten ja in Gras halt auch zum Beispiel Springer. Das fand ich auch mal gut. Da konntest du halt einfach jedes Buch angucken.
Ja, aber du kannst dir halt in 48 Stunden vorher nicht jedes Buch angucken.
Nee, deshalb sag ich, das, also ich glaube, ich meinte das eben wirklich so, ne? Also ja. Ich finde halt, wenn du wirklich sagst, 2 Tage vorher, das ist so overwhelming. Ich würde sagen,
toll.
2 Tage Leben genießen, einmal jemanden anrufen, der, also man kennt meistens ja wirklich jemanden als.
Ja.
Und lieber nochmal 2 Tage sich draußen verbringen.
Ja, sich nicht verrückt machen.
Nee,
also ich meine, wir übertreiben es jetzt wahrscheinlich schon wieder total in dem Podcast.
Ja, wir müssen mal gucken, wie sich das nachher anhört.
Aber geht einfach dahin, habt Spaß, stellt euch bei allen vor.
Seid nett, ja.
Trampelt nicht irgendwo gegen.
Und schreibt euch das Wichtigste auf. Fallt
nicht bewusstlos ins sterile Gebiet, nicht am ersten Tag.
Ja, genau.
Selbst wenn es passiert, entschuldigt euch hinterher.
Ja.
Wisst, wo die Toilette ist.
Ja.
Wisst, wo ihr was zum Mittagessen bekommt.
Kennt eure eigenen Grenzen.
Geht auch was Mittagessen. So. Also
das ist ein guter Punkt.
Nicht denken, hier, ich bin jetzt Arzt, ich muss jetzt hier irgendwie 24-Stunden-Dienste machen. Ah nee, machen wir ja sogar. Ne?
Ja, musst du früh genug.
Muss man früh genug. Also
Und das heißt CME, ja, also Continuous Medical Education. Das heißt nicht First Day Everything, sondern du hast, das ist eine Facharztausbildung. Ja, es ist so geplant, dass du nach 5 Jahren alles, in Anführungsstrichen, weißt, ja.
Du bist, ja, darfst du deine Zusatzweiterbildung dann anfangen.
Genau. Es hört nie auf.
Es hört nicht auf.
Es hört nicht auf. Und
aber ich glaube, man kann das auch so ein bisschen auf alle anderen Berufszweige auch ausweiten. Ich glaube, das ist ja nicht nur in der Anästhesie so,
ja,
sondern es ist wahrscheinlich überall so. Und es hören vielleicht ja auch Pflegepersonal oder Notfallsanitäter oder so zu, und für die würden wir das wahrscheinlich auch empfehlen, auch wenn wir es vielleicht nicht so gut beurteilen können, ne? Also sich vielleicht nicht so verrückt machen und einfach freundlich zu seinem Team sein. Und ich glaube, wenn man sich da als guter Teamplayer weiß, dann wird man unterstützt.
Ja.
Also das ist so.
Und einen Kuchen mitbringen.
Oh, das ist das Allerwichtigste eigentlich. Immer, genau, an Tag 1 einen Kuchen bringen, das ist wieder der
erste. Habt ihr gemacht, Eindruck. Ja? Natürlich. Dann würde ich euch als Schleimer bezeichnen.
Ja.
Das Deshalb ist, seid ihr so gut angekommen.
Ja, das ist der Trick. Kuchen ist der geheime Trick.
Ich weiß nicht, ob ich am ersten Tag Kuchen mitgebracht habe, aber man hätte es tun müssen.
Das müssen wir eigentlich noch sagen. Also der Anfang in der Abteilung ist sehr bugintensiv, weil man muss zum Einstanden was mitbringen. Also man muss nicht, aber das ist der geheime Trick. Möglichst was mit Schokolade, was auch ein bewährtes Rezept, keine Tests. Ja.
Ihr wisst schon, wenn ich was zum Backen mitbringe, wird bei mir das eher schlechter. Dann hilft mir keiner mehr danach.
Ja, okay. Ich würde es trotzdem als einen geheimen Trick
bezeichnen. Kannst du mir Kuchen backen?
Und immer, wenn man was zum ersten Mal gemacht hat, den ersten ZVK, den ersten
die erste Nadel, die
erste Spinale,
das erste Mal EKG aufkleben.
Der erste rote EKG-Kleber.
Ja, aber ich glaube, zusammenfassend ist das, glaube ich, das Allerwichtigste.
Der Kuchen, ne?
Der Kuchen und der offene, nette, freundliche Auftritt, ja.
Ja. Und dass man gar nicht den Anspruch an sich selber hat.
Ich fand es total spannend, was du gesagt hast mit diesem Plus 1.
Ja.
Vielleicht sollte man nicht aufdringen,
dass
plus 0,5 sein, oder?
Also du kannst, ich glaube, es gibt halt diese zwei Perspektiven. Also dass du deinen Anspruch an dich selber und so wie du wahrgenommen wirst. Und du sollst halt versuchen, eine Null zu sein, dass du als plus eins wahrgenommen wirst. Weil wenn du versuchst, als plus eins wahrgenommen zu werden, dann bist du wahrscheinlich disruptiv oder unangenehm fürs Team. Aber wenn du ganz bewusst einfach einen Gang zurückschaltest und eben offen bist und dir die Sachen anschaust, offene Fragen stellst und dir das erstmal auf dich wirken lässt, und du kannst ja deine Meinung haben, ist ja alles gut. Sollst du ja auch. Und sollst dir das Beste raussuchen, was du irgendwie, die besten Techniken, die besten Tricks. Aber dafür muss man offen sein. Und dann werden die Leute früh genug merken, was man kann. Und ich glaube, an dem Punkt, also wenn du ein abgeschlossenes Medizinstudium hast, dann...
Im Idealfall.
Ja. Ja.
Habt ihr ernst gemacht?
Das darf ich im Podcast nicht sagen.
Ach so.
Dann bist du wahrscheinlich schon ziemlich plus eins, ja. Dann hast du schon eine Menge. Also wer so weit gekommen ist, der muss sich keine Sorgen machen, dass er den Rest nicht auch noch schafft. Es gab bis dahin genügend Filter, die wirklich gefährlichen Menschen aus diesem Job fernzuhalten. Genau, das CME-Codewort für die Episode lautet Null. Und man braucht dieses CME-Codewort, um auf unserer Homepage unter ins.umg.eu/podcast auf der Seite der Episode seine EFN-Nummer und dieses Codewort, das muss man dieses Formular da eintragen und dann wandeln wir das in einen wertvollen Fortbildungspunkt um. Der wird dann im Laufe der Zeit aufs Konto gut geschrieben. So ist der Plan. Weiter im Text.
Wir sollten die Folge ein Anesthesiologist's Guide to Living on Earth nennen, oder?
Sehr gut.
Das gefällt mir. Und die Frage ist, haben wir irgendwas super Wichtiges vergessen?
Ich glaube, wir haben bestimmt was super Wichtiges vergessen, aber auch das ist irgendwie Ziel der Episode, dass es auch okay ist, wenn man nicht alles
parat hat, ne?
Alles parat hat, sondern dass wir signalisieren, dass es Strukturen gibt, die das abfedern, abfangen können.
Ja.
Dafür sind wir da, ne? Und vielleicht ist das der Abschluss der Episode, wenn wir sagen, wenn ihr merkt, dass ihr an einem Ort arbeitet, an dem es da keine Strukturen gibt, dann denkt an uns. Und es gibt nämlich Orte, an denen es solche Strukturen gibt. Und das wäre vielleicht mein Wunsch, wenn ich mir nochmal eine Stelle suche, dass ich mir das genau so aussuche, dass man da eben an die Hand genommen wird und dass einem gezeigt wird, wie das Haus und wie der Laden funktioniert.
Ja, dass man langsam anfängt und wie gesagt, dass man irgendjemanden hat, dem man da vertraut, ja, ja. Und dem man, ich sag mal, ohne, mit wenig Angst und ohne schlechtes Gewissen bei jeder Frage anrufen kann. Und vielleicht ist man selber mal irgendwann in der Position, in der man soweit ist. Und dann kann man das ja auch mal jemandem anbieten, vielleicht.
Ja.
So als
Generationenvertrag.
Oder als Wiedergutmachung. Aber das finde ich noch besser, ja.
Ich glaube, Wiedergutmachung. Ja, so ist es nicht. Man kann immer anrufen.
Ja, ich glaube, wir fangen an, uns im Kreis zu drehen und Dinge zu wiederholen.
Mhm. Aber es war lustig.
Ja. Ich fand es auch ganz gut. Wo mir immer die Disziplin fehlt und wo ich mich manchmal auch so ein bisschen schäme, ist darum zu bitten, dass wenn euch unser Podcast gefällt, dass ihr uns eine nette Bewertung auf iTunes oder sowas hinterlasst und nochmal zu erwähnen, dass es Möglichkeiten gibt, mit uns in Kontakt zu treten. Das sind einmal die direkten E-Mail-Kanäle, die zu uns hier auf der Episoden-Homepage von den Leuten, die hier mitgemacht haben. Ansonsten sind wir auf Twitter vertreten, auf @ims_omg. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Beehren Sie uns bald wieder. Das war's für heute. Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.
Nachgeplänkel. Die Aftershow.
Ja.
Das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist nämlich das, was wir immer vergessen haben zu erzählen. Die Wahrheit, die ungeschönte Wahrheit.
Ja. Oh Gott, die will doch keiner hören.
Ja, also ich krieg so viel Geld von Amboss, ich weiß gar nicht mehr, wohin. Ich bin jetzt in die Villa gezogen.
Der Geldspeicher ist schon wieder.
Ich wundere mich jetzt, dass du jeden Morgen die 500 Meter dich fahren lässt.
No.
Ja.
Aha, vielleicht hätten wir das in unserem Podcast übrigens noch bringen sollen, dass man auch irgendwann mal, auch wenn man am Anfänger ist und neu ist, nicht um 18 Uhr noch sagt, ja klar, mache ich das.
Doch, muss man machen.
Klar, sonst kommst du zu nichts.
Sonst kommst du ja zu gar nichts, Mann.
Toll,
ja.
Was seid ihr denn für?
Sogar die Chefs laufen nicht um 19 Uhr noch rum am Freitagabend.
Ja.
Und der richtig, kommt doch, also was will er denn noch erreichen?
Ellenbogen ausfahren,
ja,
richtig?
Ja, wichtig. Ja. Hm. Beinchen stellen.
Ich finde super. Ja, und ich finde aber auch,
man Verpetzen muss, ist auch wichtig.
Nee, was ist noch viel wichtiger?
Dann hat gesehen, er hat den Zugang falsch rumgelegt. Hier, Foto, guck, Foto.
Ja, alles Foto dokumentiert von den anderen.
Von den anderen finde ich gut. Und ich finde es auch immer gut, so ein kleines Gerücht einzustreuen. Gerücht. Nur so ein kleines. Hier so.
Das ist ja
ich glaube, der ist von dem schwanger. Ja, habe ich gehört.
Habe ich gehört. Der hat
gesehen.
Der hat diese Kriterien
gefunden. In Saal 4 habe ich erwischt.
Ich will nicht petzen, aber ich muss es melden.
Achtung, mein Name tut nichts zur Sache, aber.
Ja, das ist wichtig, genau.
Ja, ich finde auch ein bisschen Gossip einstreuen.
Und
nackt.
Und was auch ganz wichtig ist, dass man auch die Lorbeeren von anderen einstreicht.
Ja, gut, das ist klar.
Ja. Das habe ich so schön gemacht.
Ja, war meine Idee.
Und dann habe ich den reanimiert und dann ist der am nächsten Tag wieder nach Hause gegangen.
Ist so,
ganz
ne?
Alleine.
Bei deinen Reanimationen immer.
Ganz alleine, bei meinen immer.
Ganz alleine. Du bist auch so ein Plus One.
Been there, done that, ja. Also.